Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 12. Mai, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Hier ist der erste Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch mit dabei seid, einen Tag vor dem Feiertag.
Ja, aber auch heute haben wir wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, für den Feiertag zum Beispiel.
Verheerende Bilanz. Kann sich Schalke leisten, mit Gramozis in die zweite Liga zu gehen?
Comeback auf die harte Tour, Boxer Mamucha. Der will's nochmal wissen.
Und gesundheitliche Bedenken. Volunteers bei Olympia sind nur unzureichend geschützt.
Außerdem gibt es wieder unsere Stand-Jetzt-Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages zu diskutieren. Nach seinem Formanstieg in den letzten Wochen hofft Marco Reus darauf, jetzt kurz vor knapp doch noch ein EM-Ticket zu bekommen. Aber sollte Jogi Löw ihn wirklich nominieren? Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Andreas, du startest.
Ach ja. Marco Reus und die Turniere, das ist so eine Sache für sich, ein Leid für sich. Bis zur WM in Russland dachte man, er ist die tragische Figur, immer quasi ausgefallen, wenn es um was ging. Und dann ist er endlich in Russland mit dabei, spielt 210 Minuten jedes Spiel und dann verkacken wir das alles. Also jetzt bekommt er vielleicht dann nochmal die große Chance auf ein Turnier. Die Leistungen sprechen aktuell komplett dafür. Aber wir kennen auch Bundesjogi, der hat sich jetzt auf sein offensives Mittelfeld irgendwie eingeschworen. Das predigte er ja. Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und auch Florian Neuhaus stehen da im Moment auf dem Beipackzettel der Nominierungen ganz vorn. Und ich denke, sowohl Toni Kroos als auch Leon Goretzka, die haben das Vertrauen des Bundestrainers. Nicht zu vergessen Ilkay Gündogan. Vielleicht kommt der ja mit dem Champions-League-Pokal dekoriert in Herzogenaurach im DFB-Quartier an. Einzige Chance ist, wenn Leon Goretzka, der sich jetzt verletzt hat, nicht 100% fit wird, dann könnte es noch sein, dass Reus vielleicht dann doch noch mitgenommen wird. Ich würde es ihm gönnen, allein mir fehlt momentan so ein bisschen das Vertrauen in diese Spontanität des Trainers.
Ja, natürlich hat er eine starke Phase, du hast es angesprochen, aber vor allem auch zuletzt hat er alles wieder abgerufen, was er wirklich kann. Er hat den BVB gegen Leipzig zum Sieg geführt, war zudem der laufstärkste Spieler seiner Mannschaft, an 8 Torschüssen beteiligt und hat in den letzten 8 Pflichtspielen 8 Tore geschossen. Er geht wieder vorweg, 6-mal in der Liga, einen Führungstreffer erzielt. Dortmunds Aufschwung ist eng mit seinem verbunden. Und Jogi Löw, der kann ja 26 Spieler jetzt berufen, der kann ja richtig aus dem Vollen schöpfen. Müller will er ja vielleicht auch noch mitnehmen. Warum nicht auch Reus? Ich sehe aktuell keinen Grund, Reus nicht zu nominieren. Allerdings ist gut, dass Löw bis zum 1. Juni Zeit hat, denn du hast es schon gesagt, Andreas, bei Reus weiß man ja nie, er hat diverse große Turniere verpasst, weil er sich auf der Zielgeraden doofe und schwere Verletzungen eingehandelt hat. Wünschen wir ihm erstmal, dass diesmal alles Gute geht, dass er verschont bleibt. Alles andere kommt dann.
Ja, also da bin ich auch völlig bei dir. Das ist so eine Personalie. Bös kann man ihm eigentlich nicht sein. Ne? Das ist kein Spieler, der einen großen Angriffsfläche bietet. Und genug Schicksalsschäle hat er, aber er ist natürlich auch ein super guter Fußballer. Von daher nehmen wir ihn gerne mit oder nicht. Was sagt ihr denn? Na, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt sie mit Stand jetzt an eurem Namen und dann gerne eurem Beitrag.
Stand jetzt aktuell.
Der Abstieg von Schalke steht unumstößlich fest. In den letzten Saisonspielen, auch heute im Nachholspiel gegen Hertha, da geht es dann jetzt nur noch für die Königsblauen darum, sich möglichst gut zu verkaufen, um sich auch nicht der Wettbewerbsverzerrung schuldig zu machen. Ansonsten laufen bei Schalke natürlich die Planungen für die zweite Liga. Und da wird jetzt in diesem Zusammenhang auch der Name des Trainers sicher nochmal diskutiert werden. Man muss Dimitrios Gramotzis zugutehalten, dass er bei Amtsantritt eine nahezu tote Schalke-Mannschaft vorfand. Aber die Bilanz seiner bisherigen Amtszeit ist trotzdem verheerend. 4 Punkte und 4:19 Tore. Und natürlich desaströse Auftritte. Fragen wir mal nach bei Raphael Wiesweg von Ruhr24. Der hat für die Kollegen Schalke im Blick. Raphael, wie viel Mitschuld trägt denn aus deiner Sicht der Trainer?
Gramotzes trägt auf jeden Fall eine Mitschuld an den desaströsen Auftritten. Er ist jetzt seit 8 Spielen da vor dem Nachholspiel gegen Hertha BSC und Schalke hat von 24 möglichen Punkten nur 4 geholt, hat 19 Gegentreffer kassiert, also im Schnitt 2 Gegentore pro Spiel, selber nur 4 erzielt. Das heißt, das sind ja schon mal erstmal die nackten Zahlen und Fakten, die ganz klar gegen ihn sprechen. Und wenn ich da allein an das 0:5 in Wolfsburg oder 0:4 gegen Freiburg denke oder zuletzt 2:4 gegen TSG Hoffenheim, wo Schalke in 17 Minuten 4 Gegentore kassiert und völlig überfordert war mit der Art und Weise auch von dem Gegner, dann trägt Dimitrios Gramotzes natürlich auch eine Mitschuld an den desaströsen Auftritten von Schalke mit einem kleinen Aber. Er hat immerhin einen Sieg einfahren können und er kann jetzt im Prinzip auch nur noch das verwalten, was ihm zur Verfügung gestellt wurde und was ja auch schon mehrere Vorgänger vor ihm nicht auf die Reihe bekommen haben. Nicht umsonst hat der Schalke schon 39 Spieler eingesetzt in dieser Saison. Das ist Bundesliga-Rekord. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sogar noch ein 40. hinzukommt. Und diese Zahl muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. 39 Spieler, die eingesetzt werden müssen, zeugen ja einfach davon, dass der Kader sehr, sehr unausgeglichen ist.
Kann es sich Schalke denn leisten, mit Gramotzes den Neuaufbau in Liga 2 anzugehen?
Ich würde dann eher die Gegenfrage stellen, mit wem sonst Schalke den Neuaufbau angehen sollte. Also es ist ja ganz offensichtlich, dass es jetzt nicht nur an dem Trainer lag in dieser Saison. Das sieht man daran, wenn man jetzt mal Huub Stevens ausklammert, weil er war nicht mal eine Woche vor Weihnachten im Amt. Da kann er nicht irgendeiner Mannschaft für die oder die er noch nicht mal zusammengestellt hat, irgendeinen Stempel aufdrücken. Aber Wagner, Baum, Groß und Gramotzes, das sind 4 Trainer. Und im Prinzip haben alle eigentlich dieselbe Mannschaft oder dieselbe Leistung immer wieder auf den Platz gebracht. Da frage ich mich, das sind ja auch alles sehr unterschiedliche Trainertypen, auch aus eher unterschiedlichen Generationen will ich jetzt nicht zwingend sagen, wobei das ja schon fast hinkommt, wenn man von Baum bis hin zu Groß schaut und David Wagner dann auch nochmal was komplett anderes verkörpert hat. Deswegen frage ich mich, wer dann da die bessere Lösung sein könnte. Und ich bin auch der Meinung, für eine endgültige, faire und seriöse Bewertung von Dimitrios Gramotzes muss man ihm zumindest auch die Chance einräumen, zu zeigen, was er imstande ist zu leisten mit einem anderen Kader, den er mitentscheidend gestalten durfte, wenn man jetzt also mal ein paar Monate vorausblickt. Die Gefahr besteht natürlich, dass Schalke erneut genau den Fehler macht, den der Club schon vor einem Jahr mit David Wagner gemacht hat. Da hat man zu lange an ihm festgehalten und dann die Quittung dafür bekommen. Von daher ist der Grat sehr schmal, auf dem Schalke wandelt. Allerdings bin ich der Meinung, dass jetzt auch nicht großartig Kandidaten auf dem Markt sind, die sofort dir diesen Erfolg garantieren oder viel überzeugender sind.
Du sagst nicht viele, also es heißt ja dann doch, dann würde es ja den einen oder anderen vielleicht doch geben. Wer wäre denn jemand, dem du das zutrauen würdest auf Schalke? Welche Kandidaten gäbe es da?
Ja, gute Frage, welche Kandidaten es überhaupt gäbe. Also für einen, ja, vielleicht schwungvollen Neuanfang hätte man, oder ich glaube auch, dass viele diesen Namen im Kopf hatten, Steffen Baumgart, der jetzt zum ersten FC Köln wechseln wird. Es ist auch tatsächlich so, dass Steffen Baumgart in der Verlosung war, bevor Dimitrios Gramotzes ja jetzt im dritten Anlauf Schalke Trainer wurde. Gramotzes war ja schon vorher auch schon wiederholt Thema bei Schalke. Aber Steffen Baumgart war jetzt, bevor Gramotzes angefangen hat, definitiv auch mit in der Verlosung. Da hatte er sich aber noch nicht endgültig entschieden in Paderborn, ob es doch vielleicht noch weitergeht. Andererseits hatte Schalke den Druck, unbedingt einen neuen Trainer auch haben zu wollen, mit dem man dann in diese Übergangsphase bis Saisonende auch geht. Und jetzt ist Baumgart einfach auch woanders. Ansonsten ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass ein anderer Trainertyp, jetzt mal abgesehen von Ralf Rangnick, der aber komplett alles umgestellt hätte, auch diese Qualität und die vermeintliche Garantie, was ja eigentlich auch schon grotesk ist, das zu formulieren, weil auch ein Ralf Rangnick kann es dir nicht garantieren, hätte vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe da auch nicht unbedingt jetzt den Kandidaten, der auf dem Transfermarkt verfügbar ist, der jetzt Schalke auch nach oben führen könnte sofort, weil wir wissen auch alle, Stichwort HSV, wie schwierig es da ist, wenn man da sieht, Der HSV hatte mit Hannes Wolf, mit Dieter Hecking und jetzt zuletzt mit Tune drei meiner Meinung nach komplett unterschiedliche Trainer und alle haben es nicht auf die Kette bekommen. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da glaube ich zu sagen, den geeigneten Kandidaten zu finden. Baumgart hätte von seiner Mentalität, glaube ich, als Typ sehr gut dahin gepasst und endlich auch mal wieder begeisternden Offensivfußball wohl spielen lassen, wobei man ja auch nie weiß, wie es dann tatsächlich auf Schalke funktioniert. Von daher sehr, sehr schwer jetzt zu beurteilen, aber den Kandidaten, der mich jetzt viel mehr überzeugen würde als Gramozzi, sehe ich nicht, weil dafür sind schon viel zu viele unterschiedliche Trainertypen auf Schalke in den vergangenen 10 Jahren auch gescheitert.
Raphael Wiesweg von Ruhr 24 zur Situation um Dimitrios Gramotzes auf Schalke. Danke dir, Raphael.
Stand jetzt aktuell.
No risk, no fun.
Das sagt Boxer Mahmoud Shah vor seinem Comeback am Samstag in Köln. Dort bestreitet Shah gegen Christopher Lovejoy aus den USA seinen 36. Profikampf, den ersten seit seinem WBA-WM-Titelgewinn im November 2017, nach 3 Jahren Pause also und mit einem klaren Ziel.
Ich hätte vielleicht aufhören können, aber ich bin noch nicht am Ende. Also das Ding ist, es brennt etwas in mir und ich will mein Ziel erreichen. Ich bin nicht umsonst Weltmeister geworden und mein Ziel ist ganz klar, den Kampf zu gewinnen. Und ich hoffe, mit meinem Promoter Errol Jelan und mit meinem Berater Marco Schmidt dann doch den ganz großen Kampf zu bekommen gegen Joshua oder gegen Tyson Fury.
Die 3-jährige Pause hatte Char ja nicht ganz freiwillig eingelegt. Auf seinen WM-Titel folgten ja Ärger um seine Einbürgerung. Er hatte dann Probleme mit dem Finanzamt. Es gab einen positiven Dopingtest. Und dann kam ja auch noch Corona und auch gerichtlicher Ärger mit Don King, dem schillernden Promoter aus den USA.
Also ihr müsst euch mal alle vorstellen, man wird nach Amerika bestellt. Ich habe ein B1, B2-Visum alleine geschafft, also mit Errol und Marco Schmidt. Das bringt nichts, sonst hätten wir in die Corona-Bubble reingekommen. Wir wären in diesen Bubble reingekommen auf eigene Kosten und der Kampf wäre eh nicht zustande gekommen. Und alles hat davon oder ist leider nicht zustande gekommen, weil Don King eine Unterschrift nicht gemacht hat für das B1-Visum. Also er hat den Kampfvertrag nicht unterschrieben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr werdet vom Ausland, vom Arbeitgeber eingeladen zum Arbeiten und der Arbeitgeber aus dem Ausland unterschreibt den Vertrag nicht. Da habe ich mich mit Errol unterhalten und Errol hat gesagt, das ist eine Schikane von Don King. Der wird den Kampf niemals gegen dich führen, weil er wusste, dass sein Boxer gegen mich verliert.
Unterkriegen lässt sich Shah von alledem aber nicht. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stehaufmännchen. Zum einen, weil er ein unglaubliches Selbstvertrauen hat, fest davon überzeugt ist, alles schaffen zu können. Und das Leben, das habe ihm schon oft gezeigt, dass das auch wirklich stimmt.
Ich habe ja viele Niederschläge schon im Leben erlebt. Wie ihr wisst, ich hatte ja eine schwere Bauchschutzverletzung hinter mir, dann eine zweitseitige Hüftoperation, wo ich 7 Monate später Weltmeister geworden bin, wo viele daraus gedacht haben, das wird niemals passieren. Aber ich habe immer wieder gezeigt, wenn der Mensch an sich selbst glaubt und an seine Persönlichkeit glaubt und an seine Träume und Ziele, dann kämpft er für etwas, was ihm zusteht.
Und jetzt stehe ihm der Sieg gegen Lovejoy zu. Der ist allerdings in 19 Kämpfen noch ungeschlagen. Warum sucht sich Shah denn für das Comeback gleich so einen harten Gegner aus? Ein Gegner mit ein paar Niederlagen auf dem Konto wäre doch vielleicht leichter für eine Rückkehr gewesen.
Ich bin ein Kämpfer und ich bin ein Typ, ich suche keine Ausreden. Ich bin ein Typ, ich will immer die Besten kämpfen. Und das ist immer das, was einen Menschen nach oben bringt. Man muss immer die größten Herausforderungen suchen und die Besten schlagen, um der Beste zu werden.
Und für dieses Ziel geht Shah bei diesem Kampfabend am Samstag in Köln sogar finanziell in Vorleistung.
Wie ihr wisst, wir haben Corona und diese Corona-Zeiten ist sehr, sehr schwer. Für uns Boxer, Veranstalter, Promoter, Manager, die Einnahmen durch den Ticketverkauf ist uns weggeblieben. Es gibt Boxer an diesem Abend, die Geld verdienen und es gibt Boxer meinerseits, der kein Geld verdient. Das ist wieder eine Eigenregie. Wir werden selber eigenes Geld investieren müssen. Weil ich will einer der großen Boxen und ich hoffe nach diesem Sieg, dass mein Promoter Errol Jelan und mein Berater Marco Schmidt den ganz großen Kampf für mich holen, gegen Joshua zu boxen oder gegen Tyson Fury.
Mahmoud Shah über seinen Kampf am Samstag gegen Christopher Lovejoy aus den USA. Die O-Töne haben uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID zur Verfügung gestellt.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder? Und wir fragen, was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Die Antworten wie immer in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Alexander Zverev. Bei dem läuft's aktuell nicht nur sportlich gut, muss man sagen. Also er hat uns schon genug Angriffsfläche gegeben. Aber jetzt muss man sagen, also er ist richtig gut drauf. Er besinnt sich auch immer mehr zurück auf seine Wurzeln. Jahrelang waren er und sein Management vor allem darauf konzentriert gewesen, seinen Namen international zu positionieren. Jetzt entdeckt er den deutschen Markt wieder. Er spielt regelmäßig wieder deutsche Turniere, letztes Jahr in Köln, zuletzt auch in München, vielleicht ja auch bald Stuttgart. Denn wenn er in Roland Garros früh scheitern sollte, wird er beim Stuttgarter Rasenturnier an den Start gehen. Und das ist zwei Wochen vor den French Open, überschneidet sich das sozusagen. Und Zverev will ja auch bei Olympia für Deutschland spielen, nicht nur im Einzel, auch im Doppel und im Mixed. Also von daher, er hat zwar jetzt neulich kurz gesagt, offensichtlich interessiert sich in Deutschland keiner für mich, aber er interessiert sich für Deutschland und das ist top.
Und Flop des Tages ist, wenn du eine Sportart geprägt hast, aber auf deine älteren Tage ja langsam aber sicher in der Versenkung verschwindest, wie zum Beispiel Gregor Schlierenzauer, der österreichische Skispringer, der galt früh als herausragendes Talent, gewann dann nahezu alles, was es zu gewinnen gibt, ist mit 53 Weltcupsiegen der Rekordhalter in Einzelspringen, aber seit 2017, da befindet sich sein Stern im Sinkflug. Verletzungen kamen dazu, er erreichte nie wieder konstant seine alte Bestform und wurde nun aus dem österreichischen Kader für den kommenden Winter schon mal vorsorglich gestrichen. Könnte man es fast mit Neil Young halten. It's better to burn out than to fade away, oder?
Geburtstagskind des Tages.
Auch heute sagen wir wieder Happy Birthday allen, die Geburtstag feiern. Und man vergleicht ja immer so ein bisschen. Mensch, mit wem habe ich zusammen Geburtstag? Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, mit wem ich zusammen Geburtstag habe. Aber viele wissen das. Und möglicherweise ist es jetzt auch für euch was Neues. Denn diese prominenten sportlichen Geburtstagskinder haben heute mit euch Geburtstag.
Zum Beispiel Renate Stecher. Die feiert heute ihren 71. Die Ex-Leichtathletin gehörte in den 70ern zu den weltbesten Sprinterinnen. Sie war die erste Frau, die 100 Meter unter 11 Sekunden schnell lief. Außerdem gewann sie dreimal Gold für die DDR 72. Da holte sie Gold sowohl im 100 als auch im 200 Meter Lauf. Vier Jahre später, 1976, da siegte sie mit der 4x400 Meter Staffel der DDR und nach ihrer aktiven Karriere war sie dann auch bei der Anti-Doping-Kommission angestellt.
Dann haben wir noch ein sportliches Geburtstagskind aus Schottland. Graham Dott, das ist ein Snookerspieler, wird heute 44 Jahre alt. Bis ins Jahr 2006 hatte Dott einen Finalfluch, muss man sagen. Er verlor von 1999 bis 2005 vier Finals unterschiedlicher Weltranglistenturniere. 2006 war es dann endlich soweit. Dott feierte seinen größten Karriereerfolg. Er gewann die Snooker-Weltmeisterschaften. Und der Fluch, der hatte endlich ein Ende. Ein Jahr darauf gewann Dott dann noch die China Open.
Und wir gratulieren herzlich zum 33. auch Babette Peter, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, Champions-League-Siegerin, achtfache deutsche Meisterin und siebenfache DFB-Pokalsiegerin. Babette Peter hat im Frauenfußball alles gewonnen, was man gewinnen kann. Champions League ja mit Turbine Potsdam und mit denen wurde sie eben auch viermal deutscher Meister. Dann ging es zum FFC Frankfurt, wo sie dann auch zwei Jahre spielte. Dann war sie noch beim VfL Wolfsburg und da hat sie im DFB-Pokal eine Ära mit den Wölfen geprägt. Fünfmal in Folge das Ding geholt. Aktuell spielt sie in Spanien bei Real Madrid.
Und wir sagen natürlich auch Happy Birthday allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Auch die, die nicht so sportlich sind, habe übrigens währenddessen ganz schnell mal gegoogelt. Errol Palmer, der große Golfer, der hat mit mir Geburtstag am 10. September. Ja, jetzt habe ich das mal. Endlich weiß ich auch mal irgendetwas. Also und ihr wisst jetzt auch, wer mit euch Geburtstag hat. Wir sagen, feiert schön, genießt euren Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 12. Mai? Das haben wir jetzt für euch.
Ja, schauen wir mal nach Norditalien auf die Mille Miglia, ein ehemaliges großes Automobilrennen. Am 12. Mai 1957 wurde das Rennen von einem tragischen Unfall überschattet. Nach einem Reifenschaden geriet der Ferrari von Alfonso de Portago ins Schleudern und verunfallte, und dabei kamen der Fahrer, de Portago selbst und 10 Zuschauer ums Leben. Unter den Toten waren auch 5 Kinder. Und das Unglück war so schrecklich, dass die Mille Miglia danach 30 Jahre lang eingestellt worden war. Mittlerweile gibt es sie wieder, allerdings nur so als Touristenattraktion mit Oldtimern, aber nicht mehr als richtiges Autorennen, das wegen dieses Unfalls damals.
Also auch wenn jetzt der Übergang schwierig ist, da kommen wir nun zum, sagen wir mal, ein bisschen was Freundlicherem in der Sportgeschichte, zumindest für die Fans des FC Bayern. Im Jahr 1976 gewannen die Münchner zum 3. Mal in Folge den Europapokal der Landesmeister. Mit einem 1:0 damals gegen den französischen Club AS Saint-Étienne, die den Treffer des Tages damals erzielte. Franz de Bulle Roth.
Ja, der hat getroffen, und nicht nur die Bayern haben an diesem Tag was zu jubeln, sondern auch Borussia Dortmund. Die haben nämlich das Double an diesem 12. Mai mal geholt. Ja, haben sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte geschafft. Damals war das 2012, und der überragende Mann auf dem Platz war Robert Lewandowski. Der hat 3 Tore nämlich zum Sieg beigesteuert. Und wen haben sie geschlagen im Finale?
Ich weiß. Die Bayern.
Korrekt. Und die Bayern damals dreimal Zweiter. Also Vizekusen ließ damals grüßen.
Ja, ich war dabei. Das war jetzt nicht so. Ach doch, für alle BVB-Fans ein toller Tag, keine Frage, ne? Also kann man schon mal noch machen. Also, na gut. Nochmal Fußball. Hamburg-Fans müssen jetzt ganz stark sein, aber das müssen sie ja eigentlich immer an jedem Tag im Jahr. Am 12. Mai 2018. Stieg der Hamburger Sportverein aus der Fußball-Bundesliga ab. Und das trotz eines 2:1 Heimsieges gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag. Nach 55 Spielzeiten Liga-Zugehörigkeit stieg dann auch das letzte Bundesliga-Gründungsmitglied ab. Die ewige Uhr wurde abgehängt im Volkspark. Und seit nunmehr 3 Saison warten sie vergeblich auf die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus, und Stand jetzt wird es ja dieses Jahr auch nichts mehr.
Da wird das Warten wohl noch ein bisschen länger laufen.
Stand jetzt aktuell.
110.000 freiwillige Helfer sollen rund um die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio im Einsatz sein. Barbara Holthus ist eine von ihnen. Im Hauptberuf ist sie Wissenschaftlerin am German Institute für Japan-Studien in Tokio. Holthus hatte sich bereits 2018, lange vor Corona also, als Volunteer beworben, freute sich ungemein, als sie auch die Bestätigung erhalten hatte, teilnehmen zu dürfen, aber diese Vorfreude ist mittlerweile bei ihr fast weg. Stattdessen hat sie große Bedenken, wie sie unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, im Interview erklärt hat. Verständlich angesichts des Infektionsgeschehens in Japan und angesichts der Bedingungen, unter denen die Freiwilligen in Tokio werden arbeiten müssen. Barbara Holthus, wie stellt sich denn die Corona-Situation Stand jetzt in Tokio dar? Wie ist die Olympiastimmung in Japan?
Also Japan ist hier mitten in der 4. Welle. Nachdem wenig getestet wird, können wir gar nicht sagen, wie schlimm eigentlich das Infektionsgeschehen zurzeit ist. Das ist eine Stimmung mittlerweile im Land, die 180 Grad gekippt ist. Ja? Also es war wirklich hier in Japan. Bis zur Pandemie war die Zustimmung unglaublich groß. Das ist immer mein Argument, dass ich fürchte, dass es zu so einem Superspreader-Event wird. Ja? Wenn sich Menschen aus 200 Ländern an einem Ort befinden und das über Wochen und dann wieder in ihre Heimatländer reisen, ich bin keine Virologin, aber ich, von allem, was ich jetzt mittlerweile in diesem einen Jahr gelernt habe, würde ich sagen, die Gefahr ist extrem hoch.
Heißt, Barbara Holthus hat starke Zweifel an der Sicherheit der Olympischen Spiele?
Bei wohl geschätzten 60.000 Menschen aus dem Ausland, aus der ganzen Welt, plus einem unübersehbaren Infektionsgeschehen in Japan. Ja, selbstverständlich, da habe ich große gesundheitliche Bedenken natürlich.
Wie wird denn für die Volunteers gesorgt? Wie werden sie ausgestattet für die olympischen Einsätze?
Wir bekommen 2 Stoffmasken in schönem olympischen Dunkelblau. Und wir bekommen eine kleine Flasche Hand, Sanitizer, also dieses Desinfektionsmittel für die Hände, und ein kleines Büchlein, in dem wir bitte doch immer eintragen sollen, in den 2 Wochen vor Beginn unseres Einsatzes bei den Olympischen Spielen, wie es uns denn geht. Wir sollen täglich unsere Temperatur messen, wir sollen ausreichend schlafen und gut essen.
Das ist alles. Also an Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel eine Impfung, die ja alle Athleten zumindest erhalten sollen, ist nicht zu denken.
Es ist ja noch nicht einmal geplant, den Freiwilligen irgendwelche Selbsttests zukommen zu lassen. Man hört, dass die Athleten in den neuesten Playbooks, dass die Athleten jeden Tag getestet werden, aber die Freiwilligen werden überhaupt nicht getestet.
Und das, obwohl die Volunteers eben enormen Risiken ausgesetzt werden, alleine schon bei den Transportwegen zu den Einsatzorten.
Nur die Bahnen sind immer voll. Und wir müssen natürlich mit den Öffentlichen dorthin. Ich vermute, dass kurz vor knapp, wenn sich da wirklich nichts mehr bewegt und wenn uns noch nicht mal mehr Tests angeboten werden, ja, also wenn es wirklich bei den 2 Masken, dem Handreiniger und dem Tagebuch bleibt und nichts mehr dazukommt in den nächsten 78, 77 Tagen, dann vermute ich mal, und das Infektionsgeschehen so bleibt, wie es jetzt ist, was ich vermute, dann glaube ich, springen doch noch viele ab.
Barbara Holthus, Wissenschaftlerin am German Institute für Japan-Studien in Tokio und Volunteer bei den Olympischen Spielen in Tokio im SED-Interview über ihre großen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Volunteers bei den Olympischen Spielen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder ein paar Highlights für euch rausgesucht.
Ja, Bundesliga-Nachholspiel, 31. Spieltag, Schalke gegen Hertha, haben wir euch ja eingangs schon ein bisschen drauf vorbereitet.
Dann haben wir die Premier League, 36. Spieltag, in London Derby, Chelsea gegen Arsenal.
Handball haben wir auch, Champions League, Halbfinale, THW Kiel gegen PSG und Meshkov Brest gegen Barcelona.
Und, na klar, Radsport auch wieder, Giro d'Italia läuft, dann heute die 5. Etappe.
Genau, und irgendwas davon wird dann sicherlich auch Freitag Tagesgespräch bei uns sein. Wir haben ja jetzt erstmal Himmelfahrt, Vatertag. Ein Tag ausspannen, beziehungsweise ich darf ausspannen, der Kollege nicht. Herr Wurm, Sie müssen arbeiten.
Ja, ich bin sozusagen quasi jetzt nach uns auf dem Weg nach Berlin, ins Berliner Olympiastadion zum Pokalfinale. Und wir werden dann am Freitag dann eine kleine Bilanz ziehen. Das Pokalfinale RB Leipzig gegen den BVB. Der erste Titel für die Leipziger oder dann doch der 5. Pokalsieg für den BVB. Wir sind sehr gespannt.
Ja, werden davon hören. Andreas wird uns ein bisschen aus dem Stadion dann erzählen. Hierbei Stand jetzt am Freitag. Wir wünschen euch erstmal einen schönen Feiertag. Bleibt uns gewogen, hört weiter bei uns rein. Sport für die Ohren rund um die Uhr, ihr wisst das. Und die entsprechenden Sterne bei iTunes und so würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen, wenn ihr den Feiertag dafür mal nutzt. Wir sagen bis Freitag. Ja, es ist Feiertag. Freitag.
Ja,
Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, jetzt muss ich meinen Bollerwagen packen.
Ja, dann nach Berlin, ne?
Da hast du noch was vor dir. Eine frische Unterhose und dann geht's los.
Ja, die kann man umdrehen, da brauchst du keine frische.
Also richtig.
Ja,
das
ist ja nur das Pokalfinale, ist ja nicht Champions League.
Stimmt, außerdem sind keine Fans dabei. Also wenn, dann stinken wir uns selbst ein.
Siehst du.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.